Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 371. Episode des Podcasts Freiburg. Ich weiß noch nicht, ob es, wahrscheinlich ist es irgendwas mit Suzuki und Kawasaki, was im Folgentitel steht, oder 4:0 gegen 0:5, ich weiß es noch nicht ganz. Aber ich sag hallo, lieber Paddy.
Hi, guten Abend, Alex.
Und nachdem der liebe Mischa und Patrick das 0:0 gegen Pilsen analysieren durften, wo du ja auch vor Ort warst, das darfst du gleich nochmal kurz erzählen, haben wir das etwas, zumindest was das Spiel betrifft, das etwas schönere Erlebnis, was wir hier besprechen dürfen.
Absolut, absolut. Es war wärmer, es gab mehr Tore, es hat größeren Spaß gemacht. Allerdings, ich stand nicht im Block, sondern ich hatte es per Sitzplatz gestern mal wieder angeschaut.
Mit meinem Sitzplatz Papa Ultra?
Auf dem Sitzplatz. Ich war Sitzplatz Ultra gestern. Das ist dann doch, da war es stimmungstechnisch vielleicht ein bisschen besser in Pilsen als dort auf dem Sitzplatz. Aber trotzdem, war cool. Hat Spaß
gemacht. Na dann, jetzt immer Sitzplatz.
Also, ey, wenn das Ergebnis technisch immer so wird, könnte ich mich dran gewöhnen, so eine Stunde vor Anpfiff noch auf der Couch chillen, noch schön was essen und dann kurz vor Anpfiff erst ankommen. Wenn dann immer ein 4:0 dabei rauskommt, dann SC huckt mir ab.
Stark. Ja, dann erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir ins Spiel gehen. Wir hatten eine kurze Sprachnachricht hier in der letzten Folge von Julian. 2 Minuten kurzer Erlebnisbericht. Aber du meintest auch, bis auf das Spiel eine 10 von 10, was Auswärtsfahrt betrifft.
Ja, voll. Ich war ja
also mit, Pilsen.
Ja, genau. Ich war ja mit Nick und Julian quasi ein paar Tage Prag gemacht. Mega schöne Stadt. Ich war das erste Mal in Tschechien, auch somit auch das erste Mal in Prag. Sehr, sehr schöne Stadt. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Erster Abend hat es geschneit, da war es schön winterlich und so dann nachts und so einfach ein sehr, sehr cooler Vibe. Am Tag in Pilsen dann schon eigentlich recht gutes Wetter gehabt, auch wenn es sehr kalt war. Also ich habe echt gefroren, vor allem dann abends beim Spiel. Aber da auch überall nette Leute, sehr, sehr cooler Treffpunkt mit dem Weihnachtsmarkt. Das war ein sehr entspannter Vibe. Sehr viele Leute auch ohne Ticket da gewesen, was einerseits natürlich ein bisschen bitter war am Anfang, weil man ja auch nicht wusste, kommen die irgendwie über andere Blöcke rein oder so. Aber trotzdem, jeder hatte irgendwie richtig Bock auf dieses Spiel.
Ich war sehr neidisch, als ich die Fotos gesehen habe.
Ja, also es war schon sehr, sehr cool. Auch so preismäßig ist es halt auch sehr cool. Also es ist halt verrückt, wenn man halt in irgendwelchen Kneipen hockt und das Bier halb so billig ist wie eine Cola oder so. Und man halt überall so keine 2 Euro für ein Bier zahlt und so. Das ist schon.
Da ist die Welt noch in Ordnung.
Da lebt sich's gut, genau.
Ja,
ja ansonsten dann auch die Tage danach noch in Prag. Wir hatten echt richtig Glück mit dem Wetter. Es war halt immer kalt, aber trotzdem blauer Himmel sehr häufig. Ey, hat einfach richtig, richtig Laune gemacht. Stimmung im Block war mega cool. Das war mega cool, wie dann die Leute, die überall sonst im Stadion noch Karten hatten, dann diesen kleinen Mini-Gästeblock quasi neben dem Gästeblock aufgemacht haben, wo dann weiße Ponchos rübergeschmissen wurden und so. Das war sehr, sehr cool. Die Ordner waren ein bisschen überfordert und haben da gefühlt 30 Mann hingestellt und wussten gar nicht, was sie tun sollten, nur um dann zu merken, ja gut, die tun einfach nichts. Die haben einfach nur Bock zu supporten. Das war sehr, sehr cool. Ja, Spiel hatten ja Patrick und Mischa besprochen, das war jetzt nicht so das spannende Spiel und nicht so das gute Spiel. Aber davon abgesehen, auch nach dem Spiel zum Beispiel dann noch in eine Kneipe gegangen, in Pilsen direkt, da noch was gegessen, was getrunken. Auch da alles super entspannt gewesen. Ja, also alles in allem absolut perfekte Auswärtsreise eigentlich, bis auf vielleicht die 3 Punkte, die gefehlt haben. Und auf diese ja ein bisschen nervige Geschichte vorm Einlass, was Julian ja erzählt hat, wo es einfach sehr, sehr lange ging, mal wieder mit Polizei und so. Aber ansonsten, ey, das war wirklich, wirklich cool, hat sich mehr als nur gelohnt. Und überhaupt, wenn ihr noch nie in Tschechien wart, fahrt mal rüber. Das ist schon sehr, sehr cool dort.
Ich war schon ein paar Mal in Prag, ist auch nicht so weit von Berlin und ist auch echt einfach eine schöne Stadt. Kann ich nur bestätigen. Ja, und hättest du jetzt das vor diesen 2 Spielen unterschrieben davor? 0:0 in Pilsen und 4:0 gegen Mainz?
Nein, ja, ich denke schon.
Du hättest 6 Punkte gewollt.
Ich hätte natürlich 6 Punkte gewollt, klar. Aber vor allem das 4:0 in Mainz war mir schon sehr wichtig.
Gegen Mainz?
Gegen Mainz jetzt. Weil, also ich glaube, hätten wir dort nicht 3 Punkte geholt, jetzt mal unabhängig von der Höhe des Ergebnisses, wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen, wäre ich nicht so happy gewesen, weil einfach Mainz aktuell echt nicht gut ist. Sie hatten jetzt durch die Sperren von Amiri, von Chor, die Verletzung von Zentner, also schlicht nicht mal den Top-A-Kader, den sie haben könnten aktuell. Und hätte man es dann nicht geschafft, Europa hin oder her an dem Sonntag danach dreifach zu punkten, hätte es mich, glaube ich, schon sehr geärgert. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, mit wie routiniert und auch spielfreudig sie das gestern gemacht haben. Und von daher 4 Punkte aus dieser Woche quasi, bin ich voll fein damit. Man hat in der Euroleague wird es natürlich alles sehr eng und viel aneinander gerückt. Das heißt, ich bin mal gespannt, mit welcher Euroleague-Laune ich das Jahr beende. Das wird sehr ein bisschen abhängig vom Salzburg-Spiel dann sein, weil man ist bisher ungeschlagen, man spielt super geil, aber ich würde schon gerne, dass man so ein bisschen, vielleicht schon Matchball gegen Lille oder so hat im Januar, was die Top 8 angeht. Und deswegen da mal ein bisschen abwarten, aber so zurückzukommen, jetzt halt auf das 4-0 zu gewinnen nach einem Auswärtsspiel, mega geil. Jetzt noch Pokal gewinnen am Mittwoch und dann bin ich sehr, sehr happy.
Dann ist alles gut. Das werden wir alles besprechen. Wir werden auch über den Bundesliga-Spieltag sprechen. Hust, Sandro Wagner. Hust, da habe ich ja hier den richtigen erwischt.
Oh ja.
Der SC ist jetzt auf Tabellenplatz 8 gerutscht, wohl wissend, dass das alles sehr eng ist beieinander, aber man schaut jetzt auch ein bisschen lieber auf die Tabelle vielleicht als noch vor dem Spiel. Und genau, wie du schon gesagt hast, die Art und Weise des Sieges und das Zusammenspiel Suzuki, Mansambi und ein guter Grifo und so, das war der richtige Gegner zur richtigen Zeit vermutlich. Genau sowas hat man auch mal gebraucht, weil es gab ja dann doch auch das ein oder andere biedere Spiel in dieser hohen Taktung. So, bevor wir aufs Spiel gehen, kurz aktuelle SC-Themen, so wirklich viel. Wir nehmen ja auch in dieser Taktung auf. Ist nicht passiert seit Donnerstag, Freitag, als die beiden aufgenommen haben. Der SC hat das SC-Frauenspiel beworben. Das Weihnachtsspiel am 21.12. Ich habe gerade geschaut, ich bin erst am 22. unten in Freiburg und verpasse es leider, aber gibt ja sicherlich ein paar nach Hause kommen über die Weihnachtsfeiertage, die dieses Spiel anschauen könnten auch und so, das ist schon ganz cool. Und sonst zu den Frauen weise ich einfach auf eure Frauenfolge nochmal hin, die ja vor kurzem rauskam.
Genau, dem würde ich zustimmen. Hört rein, falls ihr das noch nicht gehört habt. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz dazu. Die U23 der Nationalmannschaft hat jetzt gerade in Frankfurt gespielt, unter anderem Luca Birkholz hat gestartet, Greta Stegemann und Tessa Blumenberg wurden beide eingewechselt.
Und deine Spiel Cora?
Die ist ja schon A-Nationalmannschaft, weißt du?
Also
die hat ja Nations League gespielt, beziehungsweise war da zumindest im Kader. Letzte Woche beim 0-0 gegen Spanien, da ist morgen dann das Rückspiel des Finales, finde ich immer noch sehr, sehr wild, ein Final Hin- und Rückspiel zu haben.
Klammer auf, heute, Klammer zu.
Genau, ja, stimmt. Sau cool, dass wir da mittlerweile auch weiter Nationalspielerinnen ausbilden. Wird sehr cool. Und deswegen, wenn ihr die kommenden vielleicht A-Nationalspielerinnen sehen wollt, dann kommt am 21.12. gegen Werder Bremen zum Rückrundenauftakt, ist das ja dann sogar, ins Dreisamstadion, Weihnachtssingen, Weihnachtsbaum soll's geben irgendwie. Ich glaube, das wird ganz cool.
Yes. Hätte ich mir gegönnt, wenn ich ein paar Stunden früher in Freiburg gewesen wäre. So, dann lass uns ins Spiel springen. Am Ende sind es übrigens, je nach Anbieter, auf jeden Fall über 4 Expected Goals zu 0,05 Expected Goals gegen Mainz 05. Und da sind Höhlers Abseitstor und Mansambis Tor nach Matanovic Abseits noch gar nicht mit eingepreist. Also das ist schon crazy. So eine hohe Expected Goals Zahl habe ich auch lange nicht mehr beim SC gesehen. Glaube ich, müsste man jetzt sehr stöbern. Ich wüsste nicht wo.
Ja, es war also von, ich würde sagen, vielleicht jetzt nicht von der ersten Minute an, weil dafür sind die ersten 2-3 Minuten das ist zu wenig passiert. Aber eigentlich stark. Ab dem vermeintlichen 1-0, was dann minimal, weil Lukas Höhler einfach zu breite Schultern hat, aberkannt wurde, war das eine absolute Dominanz von vorne bis hinten. Eklatant schlechte Mainzer, aber trotzdem das auch in der Höhe dann so verdient zu gewinnen, wo man sich denkt, Mensch, eigentlich hätte es sogar noch höher ausgehen können. Das ist lange her, dass ich mal so ein SC-Spiel hatte.
War die Stimmung dementsprechend im Stadion?
Ich würde sie als solide bezeichnen. Die ersten 12 Minuten wurde ja geschwiegen aufgrund der IMK, die jetzt diese Woche stattfinden wird. Wurde ja wieder deutschlandweit die ersten 12 Minuten geschwiegen. Es war natürlich wieder sehr passend, dass dann das 1-0 quasi gefallen ist, wieder perfekt dann von Kübi, als die 12 Minuten um waren. Das hat natürlich sehr geholfen. Ansonsten würde ich sagen, war es so ein bisschen Bundesliga-Alltag.
Ach, deswegen haben die Schiris die kalibrierte Linie so angelegt, dass da kein Tor fällt in dieser Zeit.
Guck mal, der Gedanke kam mir noch nicht mal.
Das ist ja klug von der DFL.
Wahnsinn, an was die alles denken.
Ja, wir reden gleich drüber. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. ja, und dementsprechend, ich würde sagen, es war ein normale Bundesliga-Spielstimmung, jetzt nicht besonders schlecht, jetzt auch nicht besonders gut. Es ist halt Sonntag 19:30. Man hat es halt einfach gefeiert, wie cool das Spiel läuft. Aber es gab jetzt halt nicht dieses knappe Spiel, wo man denkt, jetzt muss man die Mannschaft nochmal richtig pushen oder so. Ja, das hat die Mannschaft an dem Tag nicht gebraucht. Kurzer Shoutout an die Mainzer, die da waren. Das war ein ganz cooler Gästeblock. Lang nicht ausverkauft, der Gästeblock, aber ab und zu hat man sie dann trotzdem gehört und die haben trotz des wirklich eklatant schlechten Spiels ihrer Mannschaft sich nicht ihre Laune verderben lassen. Und sowas finde ich dann immer ganz cool.
Absolut. Ganz normale Bundesliga-Alltag mit einem 4-0-Sieg finde ich schön. Ja, Mainz 05 kam nach den Ergebnissen am Samstag. Heidenheim hat ja unter anderem gewonnen gegen Union Berlin. Meine Union-Freunde haben sich sehr gefreut. Ich musste ein bisschen lachen. Als Schlusslicht, als Tabellenschlusslicht nach Freiburg. 6 Punkte vor dem Spiel. Und ja, durchwachsene Saison. Die haben auch international gespielt wie der SC am Donnerstag. Sie haben 1-0 in Craiova verloren. Ja, und insgesamt sind das schon sehr durchwachsene Ergebnisse. Also nach Siegen muss man viel suchen. Die Euroleague-Saison ist ein bisschen besser als die Bundesliga-Saison. In der Bundesliga konnte man gewinnen. In Augsburg natürlich. Wer gewinnt denn nicht gegen Augsburg? Und ja, genau. Und sonst konnte man noch 3 Unentschieden einfahren. Also man hat erst einmal gewonnen. Und im Pokal ist man auch rausgeflogen gegen den VfB Stuttgart. Ja, nach dem Spiel in der Pressekonferenz wurde Hendriksen auch auf seinen Job angesprochen. Also auch da wird die Luft dünner. Und ja, die Leistung von Mainz war ja jetzt nicht nur wegen der roten Karte in der 30. Minute sehr schlecht, sondern das war insgesamt, also es war ja auch kein einziger Mainzer Torschuss während der Zeit, als auch Gleichzahl war als Beispiel. Und genau, im Rasenfunk wurde das auch besprochen. Der Plan nach vorne, der fehlt den Mainzern ein bisschen. Also Offensivgeist und Kreativität ist auf jeden Fall ein Problem. Hast du viel von Mainz gesehen, außer dem Spiel? Wahrscheinlich nicht so.
Nee, nicht so viel. So ganz am Anfang der Saison habe ich sie ein bisschen angeschaut, weil ich finde, sie haben eigentlich ein paar ganz coole Spieler. Mit Nebel, der letztes Jahr eine richtig geile Saison gespielt hat, der aber diese Saison nicht so gut reinkommt. Ich finde, sie haben mit Jason Lee einen ganz coolen Spieler im Mittelfeld. Benedikt Hollerbach hat eigentlich ganz coole Anlagen. Aber wenn man das so gestern gesehen hat, der hing völlig in der Luft. Da hat natürlich dann die Unterzahl nicht geholfen. Und auch so, man merkt ganz stark, wie gut letztes Jahr Johnny Burkhardt bei denen war. Auch wenn man vielleicht an das Heimspiel letztes Jahr gegen Mainz zurückdenkt, was man, ich glaube, unentschieden gespielt hat, einfach nur, weil Johnny Burkhardt Sachen gemacht hat. Mhm. Und das, finde ich, merkt man schon ganz krass bei Mainz, dass dieser Spieler halt fehlt. Mit seiner physischen Präsenz vorne drin, natürlich auch mit seiner Kaltschnäuzigkeit. Und boah, das ist schon nicht so gut. Ich würde auch sagen, wenn man dann halt sieht, das stand schon 2-0, als zum Beispiel die rote Karte kam. Davor war Mainz ja auch gar nicht existent in diesem Spiel. Ich glaube, sie hätten auch mit 11 Mann sehr, sehr große Probleme gehabt, da auch nur ein bisschen Konkurrenz zu sein. Und das ist alarmierend, weil gerade Mainz war ja eine Mannschaft, die auch immer sehr, sehr viel über, ja, das Kämpferische und dieses Pushen kam. Und das hat man gestern fast gar nicht im Team gesehen. Also es gab wirklich wenig Situationen, wo man gedacht hätte, da steht wirklich eine Mannschaft auf dem Feld, wo jeder sich für jeden reinhaut. Man hat vielleicht einen Kawasaki gehabt, der so eben beispielsweise dann auf der Linie noch klärt oder so, der sich da reingehauen hat. Aber ansonsten war das von nicht vielen anderen zu sehen. Und sehr schnell viele hängende Köpfe gab es in diesem Team. Und das ist natürlich immer ein, gerade wenn du so einen Trainer wie Hendriksen hast, der sehr viel über diese mentale Geschichte kommt und über das Pushende, wenn da halt quasi nichts mehr zu sehen ist davon und dann taktisch wenig klappt oder wenig Ideen da sind, gerade mit Ball, puh, da musst du dir wirklich Sorgen machen. Und deswegen, es hat mich ein bisschen gewundert, dass die Trainernachricht der Woche, die erste, nicht in Mainz war.
Ich schwöre, es ist das letzte Mal, dass ich es mache, aber für alle Motorradliebhaber, du würdest dir also eher eine Suzuki holen als eine Kawasaki, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, gut, sorry. Genau, also die Verunsicherung wurde auch angesprochen von Mainz 05 in der Pressekonferenz. Ja, die stehen unten und da läuft es momentan auch nicht wirklich. Es wird auch viel über die Rotation von Mainz gesprochen, weil Mainz da 9 Positionen im Vergleich zum Craiova-Spiel international gewechselt hat. Bell und Nordin waren die, die in der Startelf geblieben sind. Und ja, das ist schon viel Rotation. Hendriksen zieht das durch. Ist schon beeindruckend, wie, also da spielt viel mit rein und dann Tagesform und rote Karte etc. Aber es war ja auch in der Anfangsphase so. Und wie der SC, der ja auch international gespielt hat, dann nach mit 3 Wechseln in der Startelf so einen frischeren und energetischeren Eindruck gemacht hat, das war schon sehr auffällig.
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, es ist dann sehr aufgefallen, auch welche Positionen gewechselt wurden. Ich finde, alle 3 Wechsel, wenn man es so will, haben halt absolut eingeschlagen in der Startelf, wenn wir vielleicht auf die Aufstellung direkt dann schauen wollen. Kübi durfte starten, Mansambi durfte starten und Lukas Höhler durfte starten. Für Adamu,
Günther,
weil Troll nämlich dann auf links gewechselt ist, genau.
Und Osterhage. Und,
genau. Und das hat man schon gemerkt. Also ich finde, Mansambi war direkt wieder eine Stufe frischer. Kübi hat man wirklich angemerkt, dass er jetzt ja ein paar Wochen quasi nicht auf dem Platz stand. Auch Lukas Höhler, super, super griffig da vorne gewesen. Die hatten richtig Bock. Und bei dem Rest hat man keine Müdigkeit gesehen. Auch so bei dem Beste, wo ich finde, der sehr, sehr viel geackert hat am Donnerstag in Pilsen, hat man nicht gesehen, dass der ja irgendwie müde war. Ginterlin hat sowieso die solide Bank, da muss man sich halt gar keine Sorgen machen. Mhm. Und selbst ein Eggestein, der, wie ich finde, jetzt ein bisschen ein unscheinbareres Spiel gespielt hat, auch er wurde halt auch nicht viel gefordert, hat das super solide gemacht. Und so war das dann. Also kräftemäßig und vom Auftritt her war das eine ganz andere Mannschaft als Mainz.
Ich fand es total spannend, dass man, wenn man darüber spricht, dass man in der Halbzeit trotz Überzahl und 2 Tore Führung noch nicht gewechselt hat, sondern die Mannschaft drauflassen wollte, was dann super geklappt hat, weil man direkt das 3-0 gemacht hat und weiter nach vorne gespielt hat. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass man dann Matanovic bringt und vielleicht dem einen oder anderen dann schon mehr Zeit gibt, aber es ist vielleicht das falsche Zeichen, weil man dann nicht mit der Startelf weiterspielt, mit der man glaubt, den größten Erfolg zu haben.
Ja, und ich finde,
Verwaltungsmodus jetzt, und so.
Um vielleicht kurz Uber zu grüßen, 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis.
Das stimmt.
Also, weil du musst ja dann nur ein blödes 2-1 nach der Pause auf einmal fangen und dann ist so deine taktische Grundordnung, die perfekt funktioniert hat, vielleicht ein bisschen wackelig. Und deswegen, ich kann es schon voll verstehen. Mich hat es eigentlich viel mehr gewundert, dass Mainz nichts geändert hat in der Pause. Mhm. Also das fand ich eigentlich das viel größere, wo ich gedacht habe, da funktioniert ja gar nichts. und dass die dann quasi genau 1-1 so weitermachen, das war das, wo ich das gedacht habe, okay, dann muss ja der SC auch nichts anpassen, weil dann können sie genauso weiterspielen, weil irgendwann fällt dann das 3-0. Ging dann zwar schneller als erwartet, aber trotzdem, das fand ich das Erstaunliche.
Genau, ich nehme mal einen taktischen Kommentar von Patrick mit auf, der letztens erwähnt hatte, dass es hier ein Problem sein könnte. Also der hat Treu als Alternative auf links hinten mal in den Raum geschmissen, weil Makengo jetzt auch nicht immer der Formstärkste war und weil auch jetzt fraglich war übrigens und weil Treu das ja auch bei St. Pauli gespielt hat etc. Und dann weiß man, dass er das kann. Und wenn er dann mit Grifo zusammenspielt, hast du ja quasi 2 Rechtsfüße auf links und man könnte sich vorstellen, dass das problematisch ist mit der Breite und Flanken von links etc. Und ja, der taktische Kniff war, dass man Sambi oft dann die linke Breite gesucht hat und man somit versucht hat, das Spiel auseinanderzuziehen. Und Treu ist einfach flexibel und kann das voll gut. Und es ist richtig, richtig cool, dass man das als Option hat. Und jetzt muss man Treu fast schon auch noch als Konkurrent da links sehen, wenn man Kübler hat, der formstark ist, als Beispiel.
Ich finde es halt vor allem, also er hat es so gut gemacht, dass er nicht nur eine Option ist für links, wenn dann mal so ein bisschen Not am Mann ist, wie es jetzt vielleicht jetzt war, sondern wo man auch echt sich überlegen kann, ja gut, wenn man beispielsweise einem Rosenfelder mehr Spielzeit geben will, ja. Und Makengo es halt nicht schafft, wirklich so sich komplett festzuspielen auf links, muss mal oder kann sich da Treu auch auf der Seite halt wirklich in Stellung bringen, egal ob man es vor der Saison geplant hat oder nicht.
Könnte also hart für Günni werden.
Ich meine, also zumindest hat er zwei Konkurrenten auf der Position. Aber also ich finde es erstmal so aus Teamsicht ist es super geil zu sehen, dass man, wenn Günni sich verletzt und vielleicht Makengo gerade nicht diesen großen Schritt aktuell geht, dass du da dir gar keine Sorgen machen musst, dass du auf links da echt noch einen Treu hast, der das sehr routiniert wegspielen kann. War vielleicht auch ein dankbares Spiel, darf man halt auch nicht vergessen, weil Mainz war halt Mainz gestern und halt nicht gut. Aber dass es erstmal grundsätzlich eine Option darstellt, ist wirklich sehr, sehr cool. Und es eröffnet sehr interessante Möglichkeiten auf jeden Fall, vielleicht noch im Laufe der Saison.
Dann möchte ich ein Lob an Schuster aussprechen, dass er das mit Mansambi und Suki mittlerweile sich wieder traut und dass das funktioniert und man nicht auf das konservative Osterhage-Eggestein-Duo immer nur setzen möchte. Und genau, das, die Geschichten kennen wir, dass das zum Anfang der Saison nicht so gut geklappt hat und dass da man da auf die Mütze bekommen hat. Aber ja, gerade Mansambi und Suzuki, es gab einen guten Blue Sky Post bezüglich, das sind zwei Spieler, für die sollte man immer Platz finden und die egal wie aufstellen. Gehe ich schon mit, hat man gegen Bayern auch gemacht und sich einfach getraut und so, das mag ich schon sehr und ist für die Spielkultur und fürs ansehnliche Fußballspielen und so ist das schon sehr wichtig und sehr schön.
Es macht richtig Laune, vor allem, weil ich finde, dass halt auch beide nicht nur mit dem Ball super Fun sind, sondern auch gerade Yuito sich gefühlt von Spiel zu Spiel auch gegen den Ball immer weiter steigert, sehr, sehr reinkommt in die Bundesliga einfach. Und dass auch Mansambi, ich würde sagen, er ist immer noch ausbaufähig, was seine defensiven Aktionen angeht, aber trotzdem, er findet sich so langsam in diese Doppel-6-Achter-Rolle ein bisschen rein, finde ich. Und das
ja,
macht
auch im Spielaufbau. Spaß. Und
als, ja, genau, ja,
genau. Ja, du musst mich heute eh bremsen, weil ich werde wahrscheinlich 80.000 Mal Mansambi loben, weil ich bin einfach so krass verliebt. Auch Interview danach, total sympathisch. Und
Geh ich voll mit.
Und wie krass das ist. Ich habe gerade erzählt, dass er im Spielaufbau dann oft links die Breite sucht. Bei der Schweiz spielt er rechts vorne ab und zu. Er hat bei uns auch schon Zehner sehr gut gespielt. Der ist auch so flexibel einsetzbar einfach. Der kann alles. Dann das Abseitstor später, was wir besprechen werden, drischt er komplett humorlos in die Maschen rein. Bei seinem eigenen Tor die technische Mitnahme beidfüßig ist überragend. Also, oh je, siehst du, so wird das die ganze nächste Stunde laufen.
Ich kann dich schlecht bremsen, weil ich muss aufpassen, nicht direkt einfach mitzumachen.
Ja.
Das macht einfach unfassbar viel Spaß, dass er halt auch einfach spielen darf und halt auch so variabel sein darf. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen bei solchen unfassbar talentierten und guten Spielern immer so die Frage, wie viel Freiräume darf man so einem Spieler geben?
Gib ihm.
Ohne dass er halt den Gesamtkontext irgendwie killt oder so und alle Taktiken über Bord spielt. Und das macht gerade sehr großen Spaß, weil er hat die Freiräume, er darf sie nutzen. Er macht sehr, sehr viel Gutes damit, gerade eben im Spiel mit Ball. Und wenn der Rest nicht drunter leidet, bitte gib mir mehr davon und in jedem Spiel und gerne immer mit Yuito zusammen, weil das ist eine Kombination, eine spielerische Kombination. Hui, bitte lasst es noch sehr, sehr lange so weiterlaufen.
Ja, wir werden heute sehr viel über den SC schwärmen. Tut auch mal voll gut nach vielen Spielen, wo das nicht der Fall war. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass es auch ein desolates Mainz 05 war, ne? Das ist schwierig, weil man sich ja auf seinen eigenen Verein konzentriert.
Ja, aber selbst desolate Vereine musst du auch mal in der Höhe bespielen können. Da hat sich der SC auch in der Vergangenheit sehr häufig sehr schwer getan.
Das stimmt. So, und als letztes, der dritte war Lukas Höhler vorne drin. Und Patrick hat auch gesagt, Höhler war als Solo-Stürmer, als Nummer 9 unter Schuster eigentlich noch nie so formstark wie jetzt die Spiele gegen München und jetzt gegen Mainz. Und ja, dass mich das persönlich freut, dürfte keine Überraschung sein, aber ich denke auch, also Matanovic vielleicht nicht hundertprozentig angekommen bisher und Adamu hat manchmal gut im Anlaufen, aber ist auch nicht der Knipser vor dem Herrn. Und ein formstarker Höhler ist da sicherlich auch wichtig bei der Dreifachbelastung und dass man den bringen kann.
Mega Spiel gestern. Ich glaube, da kann man einfach nichts sagen. Viele Chancen.
Der wirkt wieder agiler.
Er war wirklich agil, ja. Also wahnsinnig schnell im Kopf irgendwie mit seinen Aktionen. Sehr, sehr griffig in den Zweikämpfen. Coole Ideen gehabt. Hat, glaube ich, mehrere Großchancen letztendlich auch eingeleitet. Super wichtige Pässe gespielt. Hey, das war cool. Also ich hätte ihm so sehr dieses scheiß Tor gegönnt am Anfang.
Ja. Und auch da, klar, Mainz. Aber ich glaube, als Stürmer hat man auch einfach Bock mit Mansambi, Suzuki, Beste und Grifo hinter sich. Da kann man schon auch gut Fußball spielen übrigens. Ja, das auch. Macht schon Spaß. Schön, voll. dass diese Aufstellung auf dem Papier das dann auch tatsächlich auf den Platz bringen konnte. So, gehen wir ins Spiel. Du hast gerade schon erwähnt, du hast vorhin den Mischer gemacht übrigens. Mainz hatte gute Anfangsminuten. Hat Bo Henriksen auch gesagt, also wenn wir von guten Anfangsminuten reden, reden wir wirklich nur von den ersten 3, 4, 5 Minuten. Weil lustigerweise hat der Trainer von Mainz auch gesagt, nach diesem Abseitstor in der 5. Minute wurde irgendwie der Stecker gezogen. Und das ist ja wirklich dann crazy, dass man sich so schnell aus der Fassung bringen lässt.
Ich kann es auch gar nicht sagen, woran das letztendlich lag, dass Mainz komplett aufgehört hat. Also das war, ja, ich meine, das vermeintliche 1-0 war cool gemacht, war sehr einfach eigentlich, aber dass du dann nach der kurzen Phase, es gab jetzt auch keine großen Besprechungen, zum Beispiel mit Schuster, wo er das Team zu sich gezogen hat, so wie irgendwie Verletzungspause, weil der VAR so ewig ging oder so, eigentlich gar nichts. Und dass dann ab diesem Moment Mainz nicht mehr stattfand, ist halt schon irgendwie crazy.
Ja, wahrscheinlich, also ich erkläre es mir so, mit meiner Kreisliga-Logik. Adubolu macht da einen langen Ball, der Innenverteidiger köpft den schlecht in Grifos Füße und Grifo schaltet schnell und macht das taktisch überragend und macht halt einen Chubball über die Abwehr in Höhlers Lauf und Höhler macht den dann rein. Wahrscheinlich hast du dann als Team so, oh je, so einfach geht das, schon wieder, puh, Glück gehabt, aber so richtig sattelfest standen sie da offensichtlich nicht und vielleicht verunsichert dich das in der Situation, in der Mainz gerade ist.
Das kann natürlich voll sein. Aber es würde ein bisschen dafür sprechen. Gerade, ich hatte ja vorhin gesagt, dass Mainz so eine wahnsinnige Mannschaft ist, die sehr viel über Moral, die mentale Geschichte kommt. Und wenn das halt gerade nicht funktioniert, dann ist natürlich auch in die andere Richtung, kann das in ein sehr krasses Extrem natürlich dann umschwenken.
Ja. Da, also weil es gerade dazu passt, Mainz hat ja dann auch versucht, situativ zu pressen. Auch in Unterzahl übrigens. Und da hat man dann wirklich gesehen, dass der Wurm drin ist, weil kollektives Pressing und so, dass man dann Pressing-Momente erzeugt, wo man dann gut den Ball gewinnen kann. Freiburg hat gut den Ball laufen lassen, ja, aber da ist schon viel im Argen gerade, muss man schon sagen. Wie stehst du so zu Mainz? Also wahrscheinlich gönnen wir einem Augsburg den Abstieg mehr und einem Wolfsburg oder so eh, aber Mainz war ja auch jahrelang so ein Team auf Augenhöhe, wo man so dachte, ach.
Ich habe keine großen Gefühle, weder in die eine noch die andere Region, muss ich sagen. Sie sind e.V., finde ich cool, wenn ein e.V. in der Bundesliga ist. Ansonsten, ja, also ich glaube, ich hab bei Mainz so das Gefühl, was, glaube ich, viele andere Nicht-Freiburger über Freiburg haben. Die werden so überall so ein bisschen, oder Freiburg hatte. Ich glaube, das ist zumindest ein Image, wo man ein bisschen auch durch die sportlichen Erfolge der letzten Jahre weggegangen ist. Aber man hat schon dieses, ah ja, die machen ja sehr viel aus ihren Mitteln und die sind ja so der kleine sympathische Verein und so weiter. Und da denke ich mir meistens, boah, ich kann es jetzt nach den vielen Jahren nicht mehr hören. aber dafür können die ja nichts. So, das ist, die machen sehr, sehr cooles Zeug, machen wirklich sehr viel aus ihren Mitteln. Das muss man halt einfach anerkennen. Deswegen, ich würde es auch eher den Abstieg einem FC Augsburg oder einem VfL Wolfsburg gönnen, als den Mainzern. Aber eigentlich sind sie mir zum großen Teil doch einfach echt egal.
Oh, die spielen jetzt zu Hause gegen Gladbach. Wahrscheinlich ist das ein Endspiel.
Meinst du, Henriksen bekommt das noch? Oder meinst du Endspiel im Hinblick auf
wahrscheinlich kommt die Meldung in einer Stunde raus und wenn ich die Folge veröffentliche, ist das schon wieder Geschichte. Ich sag, er bekommt das noch, weil danach spielt man europäisch in Posen und dann hat man dieses Bonusspiel gegen Bayern München, wo man eh auf die Fresse bekommt. Aber mal gucken.
Ich meine, eigentlich musst du sagen, wenn du reagieren willst vorm Winter, musst du es jetzt eigentlich in dieser Woche noch machen, wo du eine komplette Trainingswoche hast?
Das stimmt.
Aber, boah, im Endeffekt, du kannst eigentlich jetzt in so einer Situation fast nur falsche Entscheidungen treffen. Aber ich sehe es sehr, sehr schwer. Auch vor allem halt, die Stimme nach dem Spiel gestern, auch vom Sportdirektor, boah, die klangen jetzt nicht besonders unterstützenswert. Und ja, wenn dann halt so, wenn man schon in öffentlichen Aussagen keine Rückendeckung mehr für den Trainer hat, dann muss man sich vielleicht eingestehen, dass man diese Reißleine ziehen muss, weil das nur herauszuzögern, ich weiß nicht, ob man sich dann Gedanken macht, Gefallen macht.
Ja. Ja, spannend. Das letzte Spiel vor der Winterpause ist ein Heimspiel gegen St. Pauli. Also vielleicht zieht man es auch einfach bis dahin durch und hofft, dass gegen Gladbach und St. Pauli was geht und man mit ihm die Kurve kriegt, aber reine Spekulation. Wir werden es erfahren im Laufe der Woche.
Yes.
Genau. Zurück zum Spiel. Wir waren bei dem Abseitstor von Höhler. Jetzt kannst du zu dem ganzen Prozess die Stadionperspektive wiedergeben und ich kann dann die Fernsehperspektive wiedergeben.
Ey, gut, was heißt Stadionperspektive? Ich saß ja quasi am anderen Ende im Eck. Sehr verhalten gejubelt, ja. Ich bin überhaupt nicht aufgesprungen und die Faust nicht in Richtung Spielfeld gedrückt und bin komplett eskaliert, als Luki das Ding macht, weil er den auch einfach sehr, sehr cool macht. Für mich saß
so kennt man
noch. Ihn. Ja. Genau. Mega, du hast gerade schon gesagt, Grifo super schnell geschaltet, Höhler perfekt gelaufen, setzt sich richtig gut gegen den Verteidiger durch und macht einfach geiles Tor. So, alle jubeln, mir ist nicht mal aufgefallen, dass gecheckt wird im ersten Moment. Dann wird's halt irgendwann gecheckt und dann heißt es Abseits. Ja, dann nehme ich das mal so zur Kenntnis. Dann kamen die ersten Bilder, wo man sich fragt, wo zur Hölle ist der Abseits? Jetzt hat man auch diese 3D.
Also erstmal kam im Fernsehen übrigens keine Linie.
Jetzt kam ja nur diese totale, oder? Also genau. Wo man halt da noch sich die Frage stellt, hebt es da Costa da unten nicht auf?
Es gab zwei Spieler, bei denen es eng war. Und erstmal wurde gar keine Linie gezeigt. Die wurde dann auch eine Minute danach oder so erstmal gezeigt. Und da bin ich schon skeptisch, was da im Keller passiert und welche Linie dann wo und welches Bild dann wie noch bearbeitet wird, um der Entscheidung, so dass es stimmt. Und dann wurde, als es dann gezeigt wurde mit dieser tollen Grafik und den Halbkreisen um die Schulter und ich bin ja im Team Abseits ist Abseits und wenn es knapp ist, auch wenn es knapp ist, ist es halt Abseits irgendwie schwarz-weiß und das Toleranzgrenze bringt nichts, weil wo setzt du die Grenze und so weiter. Aber sie haben halt einfach in dieser Grafik auch da Costa nicht mit reingenommen und ich hätte schon gern beide Spieler da drin zumindest gesehen, weil das waren beides relevante Spieler und sehr knapp.
Ja.
Und ich weise nochmal auf den Rasenfunk hin, die am Anfang ihrer Spieltagsbesprechung auch über diese halbautomatischen Abseitslinien und so sprechen, weil das auch ein bisschen Thema des Spieltags war. Ja, am Ende musst du es halt hinnehmen. Ist halt so.
Ja, also bringt ja auch nichts zu argumentieren. Du hast gerade schon gesagt, sobald man halt dann darüber spricht, gibt es einen Toleranzbereich oder so, der keine Ahnung, 5 Zentimeter ist und dann hast du aber 5,01 Zentimeter auf einmal festgestellt. Man wird es ja nur verschieben. So, irgendwo musst du halt diese Grenze setzen. Mehr als glauben kann man es nicht. Das ist genau wie bei der Torlinientechnologie, wo er mittlerweile das komplett so hinnimmt und so gar nicht mehr in Frage stellt.
Wird auch noch Thema.
Ja, man kann sich natürlich immer die Frage stellen, ist das im Sinne des Fußballs? Aber ja, was sind denn so die Alternativen? So, also ich habe keine bessere Alternative, als das so schwarz und weiß zu sehen. Bin natürlich trotzdem wie immer der Meinung, dass man hier grandios verpfiffen wurde in der Situation.
Perfekt. Ja, zum Glück wurde es nicht so relevant. Genau, Höhler macht es überragend, lässt den Ball einmal aufdotzen und das ist wiederum nicht so gut verteidigt. Auch das gehört wieder zur Wahrheit dazu. Aber ja, macht er sehr gut, hätte ich ihm auch total gegönnt.
Und der kann man vielleicht sagen, dass sein Gegenspieler, der Podolski in der Situation, ist der neue Mainzer Rekordspieler, der jüngste Mainzer Spieler, der jemals Bundesliga gespielt hat. Lehrgeld bezahlt vielleicht in der Situation auch ein bisschen.
Sehr gut. Ich habe mal über Podolski gehört. Aber ja.
Finde ich auch gut.
So, und wie wir schon gesagt haben, der SC hat dann einfach so nach und nach das Spiel an sich gerissen. Auch mit klassischem, mit tiefer Ballzirkulation, aber eben auch mit Mansambi und Suzuki als gute Kreativspieler, die sich in den Zwischenräumen bewegen und eben sich die Bälle abholen. Das hat sehr gut funktioniert und in der 12. Minute gab es einen Mansambi-Schuss, der zur Ecke geblockt wird und diese Ecke sollte zum Tor führen. Ja, kurzer Pfosten, Ginter und Lienhardt schwirren da irgendwo am kurzen Pfosten rum. Lienhardt bekommt ihn und ja, ich bin erstmal beim großen Lob für Lukas Kübler, der insgesamt in diesem Spiel, ich werde das noch ein, zwei Mal später noch erwähnen, der hat einfach so eine Zielstrebigkeit, so eine Galligkeit auch aufs Tor und die hat er ja irgendwie entwickelt über die Jahre, auch bei Standards. Der läuft da einfach safe nach und das ist einfach so nice, weil der hat einfach Bock. Und dann drückt er dieses Ding über die Linie für den Ersatzkeeper, der ja in der Euroleague eingewechselt in der Conference League für Zentner kam und jetzt heute wieder gespielt hat. Wo ich mir immer denke übrigens, oh, da kommt jetzt ein junger, unerfahrener Keeper. Wie alt ist der denn? Dann ist der 24 und man muss sich erstmal wieder vor Augen führen, dass unser Keeper jünger ist. Das ist ganz cool.
Das ist krass.
Ja, aber ja, das ist dann undankbar, weil ein Held den Kopfball von Lien hat, aber keiner aus dem eigenen Team klärt das Ding, sondern Kübler drückt ihn eben über die Linie.
Ich glaube, das ist so eine Kaltschnäuzigkeit, die hatte man in so einer Situation halt früher immer von Petersen und jetzt macht es aber halt der Rechtsverteidiger ab und zu. Stimmt. Und das ist halt schon sehr, sehr cool irgendwie. Also er riecht es total und steht eigentlich dort, wo ein Mittelstürmer stehen muss eigentlich in so einer Situation. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht.
Kann schon Peter sein, dass Torwart halt, aber jahrelanges Training mit Petersen, wo kommt der Ball runter, dass das was bringt.
Ja, hätte das vielleicht auch mal unseren Stürmern mal beigebracht, aber gut, beklag mich nicht.
Das ist in dem Fall mir egal. Das sechste Tor nach Ecke und wir sind damit Bundesliga-Spitzenreiter. Läuft doch. Ja,
Standard halt, also Standard-SC.
Sehr gut. Ja, über Flankenqualität, Grifo und Beste sind auch besser geworden in den letzten Wochen. Haben wir auch schon hier gesprochen. Das ist schon eine Waffe. Der Dosenöffner, der berühmte.
Yes.
Ja, und dann läuft das Spiel eigentlich, dann geht's los. Es läuft sehr, sehr gut. Man hat in der 19. Minute eine weitere Chance, wo Suzuki sehr zentral den Ball von Beste bekommt und einen Haken schlägt und den Abschluss sucht. Den kann Ries so im Nachfassen gerade so halten. Auch da läuft Höhler übrigens sehr gut nach. Den hätte er, also einfach dieser Wille, immer nachzulaufen und gierig auf das Tor zu sein, das wahrscheinlich ist das meine Kreisliga-Trainer-Krankheit, dass die das nicht machen, von mir Ärger bekommen. Aber das ist mir schon sehr aufgefallen in vielen Situationen von mehreren Spielern. Das ist schon ganz cool.
Das war eben, du hast gerade gesagt, das hat sich so ein bisschen durchs komplette Spiel gezogen, auch nach 2-0, nach 3-0. Dieses immer wieder die Gier zu haben, wir wollen hier eigentlich weitere Tore machen und wir wollen das auch ausnutzen, dass man mal ja auch mental und von den Gedanken her einfach ein bisschen schneller ist heute. Das war sehr cool, also weil sich das komplett eigentlich bei fast jedem durchgezogen hat über das komplette Spiel hinweg.
Yes, Eggestein zu erwähnen, der in der zweiten Halbzeit sehr offensichtlich gierig war und bei leichten Fehlern und Fehlpässen unzufrieden war, dass man die Spannung hochhalten soll und noch weitere Tore machen soll. Das ist schon sehr cool. Das haben die, ich glaube, die Spieler brauchen sowas auch nach so Spielen, wo wenig Spaß und Kampf und 0-0 in Tschechien und so weiter. Das macht natürlich auch jedem Fußballer mehr Spaß, ist ja klar.
Yes, voll.
So, dann gab es eine Dreifachchance. Ich weiß nicht, war ja dann offensichtlich auch eher weit weg von dir. Niklas Beste kommt über rechts in den Strafraum und schießt mit rechts, was ich ganz cool fand. Vielleicht dachte er sich, wenn ich mit links verhext bin, versuche ich es mal mit dem rechten Fuß. Trifft er ganz gut, war mir gar nicht so bewusst, dass das auch geht. Also schon starker Abschluss. Der prallt nach vorne ab. Kiefu kommt in seine klassische 1 gegen 1 Situation mit seinem Innenriss gegen den Gegenspieler, wo man nur darauf wartet, bis er ihn ins lange Eck zwirbeln möchte. Macht er flach und nicht so gut. Und am Ende kommt auch noch Kübler fast dran. Auch da wieder so eine Aktion, wo man nachlaufen wollte und die Mainzer in Bedrängnis gebracht hat.
Ich glaube, auch da war es schon, war das da nicht auch schon Kawasaki, der dort noch reinkrätscht, diesen Ball oder so?
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall kriegt ein Mainzer Spieler den sehr deutlich von der Linie auch weg, weil der Schuss ja zu nicht druckvoll geworden, nicht an den Pfosten gekracht ist, wie es andere Journalisten dachten.
Ah ja. Grüße gehen raus an das Interview auf der SC-Homepage mit Vincenzo Grifo. Wer reinhören möchte, wird wissen, was wir meinen. Genau. Und dann dachte man sich so, oh, jetzt sollte manchmal so langsam das 2-0 fallen. Und das ist dann in der 26. Minute auch passiert. Kübler gut von rechts außen. Passt. Ach so, das war dieser Zusammenprall.
Ja, genau. Den, wo man sagen konnte, sehr cool von, was, Schlager hat gepfiffen, glaube ich, da auch Vorteil zu geben und da nichts abzupfeifen. Sehr gut gesehen.
Spielt Höhler an. Höhler behält den Kopf oben, wartet ein bisschen auf den Ausfallschritt, also entweder wartet er, natürlich wartet er auf den Ausfallschritt von Da Costa, um dann den Pass durchzuspielen auf Grifo. Oder ist es ein bisschen glücklich? Ich würde sogar sagen, das macht ein Profisportler, dass man da im richtigen Moment durchpasst.
Ich finde auch, das war sehr stark geplant.
Genau, und Grifo hat keine Mühe, dann über die Linie zu schieben. Nice. Grifo konnte sich belohnen, 2-0 und das 69. Bundesliga-Tor für den SC Freiburg von Vincenzo Grifo. Seine Statistiken für den SC sind schon crazy, wenn man sich die gesamt anschaut. Haben wir auch in der Gruppe drüber geredet, also mit Toren und Assists. Und ja, gleichgezogen mit Nils Petersen.
Ja, und noch, ich glaube, 4, dann wird er alleiniger Rekordtorschütze des Vereins. Irgendwie erstaunlich. Hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß auch nicht, wie häufig wir auch schon Grifo abgeschrieben haben oder so, dass es jetzt wirklich bergab geht oder so. Er hat vielleicht jetzt mittlerweile mehr, weniger diese normalen Spiele, sondern meistens entweder nicht besonders gut oder herausragend stark. Aber dass er halt immer noch so kontinuierlich scored und halt möglicherweise wirklich Nils Petersen als Rekordtorschütze ablöst, nach gar nicht mal so viel mehr Spielen, wenn man so ein SC-Dress sieht, das ist schon sehr, sehr cool. Und ey, mega verdient.
Ja, wir hatten die Diskussion dann, wie lange macht Grifo das noch? Ich sag ja, diese technische Stärke, die Standards, die Passgenauigkeit, das kann man theoretisch auch noch mit 35, 36 machen. Ob man dann noch als Linksaußen spielt, weiß ich nicht so ganz. Aber ja, ist ja jetzt kein neues Thema, dass er gegen Juventus auf der Bank sitzt, aber dann ein gutes Spiel gegen Mainz 05 macht jetzt als Beispiel. Aber ich glaube, der macht es noch ein bisschen, tatsächlich.
Ey, also ich finde halt sehr, also glaube ich auch, es gibt auch schlicht keinen Grund, wieso er jetzt das nicht mehr machen wollen würde, glaube ich. Man muss halt, oder man kann sehr gespannt sein, weil er auch Derry Sherhand auch eine sehr, sehr coole Entwicklung macht. Mit dem wird er es nicht einfacher haben, denke ich, in den nächsten, sagen wir mal, vielleicht auch in der nächsten Saison. Aber ich sag's mal so, wenn man dann halt einem Sherhand die, ich sag mal, stärkeren Gegner geben kann und Grifo dann abliefert gegen die, in Anführungszeichen, schlechteren Teams, dann wäre das ein sehr großes Luxusproblem, was man hätte auf SC-Seite. Und ich gönn's ihm total. Das ist einfach, ich hatte irgendwie so häufig mal drüber nachgedacht, dass Grifo bei mir nie dieses krasse Standing eigentlich hatte, wie es andere Spieler haben. Wenn man sich das aber mal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, wie krass er über die ganzen Jahre immer wieder auch zurück zum Verein gefunden hat und das total angenommen hat, egal welche Phase da war, und kontinuierlich mit unfassbaren Scorerzahlen zurückzahlt. Ey, der hat sich schon einen Platz verdient unter den sehr großen Spielern dieses Vereins und bereits jetzt schon. Und ich bin da erstmal auch bei dir. Ich sehe jetzt erstmal nicht, wieso da ein Ende absehbar ist oder so. Zumindest aktuell nicht.
Ist natürlich dann für Spieler in so einer Rolle ist natürlich dann immer vorteilhaft, wenn man auch international spielt und dadurch auch ein bisschen rotiert wird, dass man auf seine Einsätze kommt. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, so Konstanten im Team zu haben. Das kennt man als SC-Fan natürlich. Aber sagen wir zum Beispiel, Mansambi wechselt für 350 Millionen im Sommer nach Bayern München. Dann hast du wieder eine Konstante, die Spielaufbau über links und Automatismen greifen dann so, auf die man sich verlassen kann. Das, glaube ich, hilft schon auch.
Ja, absolut, absolut.
Genau. Und dann kommen wir zur roten Karte des Spiels. Paul Nebel presst Lienhardt oder möchte ihn pressen und trifft ihn oberhalb des Schienbeins. Nicht so hart, vielleicht doch, Fragezeichen. Die Meinung ging auseinander, ob es vertretbar ist, eine klare rote Karte zu zeigen. Er trifft ihn auf jeden Fall und Daniel Schlager entscheidet sich direkt für Rot, zur Überraschung von Paul Nebel, der es nicht so richtig glauben konnte. Und der VAR greift nicht ein und nimmt es nicht zurück. Wo bist du bei dem Thema?
Ich bin bei klarer Rote. Im Stadion ist es mir nicht aufgefallen, weil ich halt einfach nicht gesehen habe, wo er ihn getroffen hat. Ich sehe halt nur, dass Lienhardt dann auch zu Boden geht und wohl Schmerzen hat. Aber ich konnte jetzt nicht sehen, ist es Fuß, ist es Knöchel, ist es oberhalb oder so. Nachdem ich es dann einmal gesehen habe in der Halbzeit, ist es für mich eigentlich eine unstrittige rote Karte und halt mittlerweile was einfach als rot gepfiffen wird. Also wenn du halt den Spieler mit den Stollen über dem Knöchel, über dem Sprunggelenk triffst, ist es halt rot. Nebel macht es nicht aus Absicht. Er will an den Ball, er kommt aber halt einfach einen Schritt zu spät. Aber ich weiß nicht, wie häufig es schon dafür rote Karten gab in den letzten Jahren und mittlerweile ist die Regel so. Und mich hätte sehr verwundert, wenn diese rote Karte zurückgegangen wäre. Vielleicht kann man sich drüber unterhalten, wenn gelb gezogen wird, würde das overruled werden.
Das glaube ich auch nicht hundertprozentig.
Ich würde zwar tendenziell auch eher sagen ja, weil halt er trifft ihn halt scheiße. Und er trifft ihn halt so, wo ich denke, okay, das ist rot, könnte aber noch verstehen, warum man dann sagt, hey, in echter Geschwindigkeit sah es für mich auch nicht brutal aus oder so.
Bla bla bla.
Ja, genau. Find aber so, wie es dann entschieden wurde, eigentlich gibt es da wenig Zweifel dran. Sehr lustig war es im Stadion, da war dann auch diese VAR-Einblendung, wo man sagt, ja, Foulspiel, rote Karte, wird gecheckt. Und dann wurde die Entscheidung bestätigt. Daniel Schlager schickt Nebel raus und auf der Anzeigetafel stand Entscheidung gelbe Karte. Und das war sehr große Verwirrung auf einmal im ersten Moment. Ich hab mich dann erwischt, als das Spiel weiterging, habe ich erstmal die Mainzer Spieler durchgezählt, um zu schauen, ob sind da jetzt 10 oder 11 Spieler auf Platz. Ja, also wie gesagt, ich bin eher bei roter Karte und eigentlich das schon deutlich eine rote Karte gemessen daran, wie das halt die letzten Jahre gepfiffen wird.
Siehst du, Kübler lernt im Training von Petersen, wie man abstaubt, und Nebel lernt im Training von Chor, wie man russisch-rote Karten abholt. So ist das.
Ey, halt. Also muss man mal sagen, das ist der fünfte Platzverweis in der Saison für Mainz.
Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu, wie scheiße das für Henriksen und so läuft.
Der dritte Platzverweis für Paul Nebel im Kalenderjahr, was auch verrückt
Alter.
Ist. Also, ja, das sind dann vielleicht alles so Sachen, die dann halt mit rein spielen. So, ja.
Ja, und Daniel Schlager ist anscheinend auch ein Schiri, der nicht die Karten, also der die Karten locker in der Tasche hat und die gerne auch mal zeigt. Naja, wie dem auch sei, rote Karte, Überzahl, 2-0. Alles happy im Stadion, nehme ich an. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht man als Team damit um? Weil man will ja nicht overpacen und in den Konter rennen und gleichzeitig will man die Spannung hochhalten und nicht nur in den Verwaltungsmodus kommen, sodass das Spiel vor sich hin plätschert und man gar keine Energie mehr auf den Platz bekommt, um dann am Ende ein 2-1 zu kassieren und irgendwie zittert man am Ende noch. Und das hat Schuster auch thematisiert in der Pressekonferenz danach und hat halt gesagt, man hat bis zur Halbzeit gebraucht, um zu schauen, wie geht man damit um Und dann hat man wahrscheinlich einfach die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden, zu sagen, wir gehen aufs 3-0.
Ja, also scheint ja auch so, weil es halt auch direkt danach mit einem sehr guten Zeitpunkt dann funktioniert. Ich habe zu meinem Papa so 35., 40. Minute gesagt, boah, ich wünsche mir eigentlich ein 3-0, damit eben man sich sehr sicher sein kann, okay, hier brennt einfach auch nichts mehr an, so dass man das einfach routiniert macht. War dann so, ich würde jetzt nicht sagen, ich war nervös, als man mit 2-0 und einem Mann mehr in die Pause geht, das wäre jetzt wirklich, das wäre zu viel des Guten. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass halt nach dem Platzverweis man gemerkt hat, dass der SC Probleme hat, da jetzt Lösungen zu finden für dieses wahnsinnige Defensivbollwerk, was Mainz dann halt auch aufgebaut hat.
Ja. Also, ich habe dann 1-2 Kommentare von Kumpels von mir bekommen, die sagen so, ja, der SC ist ja chronisch schlecht in Überzahl und der kann das ja gar nicht. Ich würde jetzt gerne Statistik rausfinden, ob das tatsächlich so ist oder ob das mal wieder so klassisches Fan-Bullshit-Bingo ist, weil man es natürlich immer sagt über seinen eigenen Verein. Aber ich war recht optimistisch, dass da nichts mehr anbrennt an diesem Tag, sagen wir es mal so.
Ja, ich grundsätzlich auch. Aber so das 3-0 habe ich schon gemerkt, dass das brauche ich für mein seelisches Wohlbefinden.
Genau, es gab keine Wechsel in der Halbzeit. Das habe ich schon erwähnt. Ich habe mich dann bei dem Gedanken ertappt, wie ich vorhin schon gesagt habe, bring halt jetzt Matanovic und gönn dem seine Erfolgserlebnisse, damit der auch in die Saison richtig in Spur kommt quasi. Hat man nicht gemacht und wahrscheinlich ist es auch genauso. Komm, ihr macht's gut, weiter drauf, gute Halbzeit, wir gehen aufs 13-0 und dann ist da der Deckel drauf. Und dass man das dann in der 50. Minute direkt schafft, ist sehr cool. Und wie man es schafft, ist noch umso besser.
Ey, Wahnsinn. Mansambi über links kommt, macht wieder eine dieser Momente, wo er sich quasi nach links rausfallen lässt, den Ball bekommt, zieht dann rein in Richtung Strafraum. Perfekter Doppelpass mit Suzuki, der auch den Ball aber so perfekt zurück auf ihn steckt. Mansambi nimmt ihn mit links mit, schließt mit rechts ab in kurzen Winkel. Ey, das ist so schön gespielt und so individuell stark. Ey, das ist halt, also, das ist wirklich klasse.
Geht mir komplett einer ab.
Ey, also, puh. Also ich hab wirklich, ich bin ausgetickt wirklich bei dem Tor. So wunderschön gespielt. Ey, da ging mir das Herz auf. Und das halt natürlich gerade die Kombination Mansambi Yuicho auch noch ist. Mega, mega, mega geil. 50. Minute, auch geiler Zeitpunkt, um da direkt nach der Halbzeit zu sagen, so, wir sind da. Und wir lassen hier auch gar nichts mehr anbrennen und wir haben Bock. Hey, besser hätte es nicht sein können.
Absolut. Diese Mitnahme von Mansambi, ich habe es mir 20 Mal angeschaut. Das ist einfach wunderschön. Und ja, wir sollten einfach jedes Spiel genießen, wo wir Mansambi noch irgendwie im Kader haben. Das ist einfach sehr, sehr gut. Guck, ich mache schon wieder weiter.
Ja, ich finde es voll okay, weil wer weiß ja, wie viele Spiele noch geben wird. Deswegen sollte man das auf jeden Fall genießen. Ich meine, gut, wenn er dann irgendwann die 400 Spiele für ein SC in der Tasche hat, dann kann man sagen, Mensch, hätte man gar nicht gedacht, dass man so viele von ihm noch sehen würde. Aber vielleicht werden es halt auch nur 40 oder so.
Er wechselt nach Hoffenheim und Gladbach und merkt, dass er da nicht glücklich wird und kommt zurück.
Und wird dann irgendwann SC-Rekordtorschütze.
Ja, genau. Perfekt.
Aber natürlich nicht vergessen, die Klausel, dass er nicht gegen Hoffenheim in der ersten Saison spielen darf.
Stimmt. Stark. So, Bo Henriksen hat dann Maloney für Nordin, müsste ich eigentlich, jetzt habe ich den schwedischen Namen falsch ausgesprochen, das ist Schande über mein Haupt, hat Maloney für Nordin eingewechselt und spätestens da ist dann aber auch wirklich das Zeichen, okay, wir wollen hier nicht komplett untergehen. Mainz hat auch ein paar gelbe Karten gesammelt, also Kawasaki und Bell unter anderem in dieser Phase. Hattest du da im Stadion das Gefühl, es wird ruppig oder hatte Daniel Schlager das im Griff?
Nee, ruppig fand ich es nicht. Ich finde, man hat halt
Frust.
Frust und auch in den ganzen gelben Karten, das waren eigentlich zweimal auch welche, wo man einfach zu spät ist, so einfach so in dieses, ich hatte es vorhin bei Höhler gesagt, dass Höhler so schnell geschaltet hat und auch im Kübi so schnell geschaltet hat, man war in diesem Spiel gefühlt auf jeder Position schneller als der Gegner und dann, ja, dann kommen halt auch Fouls und entsprechende dann gelbe Karten, Ich fand es jetzt aber nicht, dass Mainz irgendwie angefangen hat zu treten oder so, weil sie jetzt so nach dem Motto, wenn wir nicht gewinnen, machen wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Das fand ich dann nicht. Ja, es war halt einfach, Mainz kam halt nicht rein ins Spiel, wollte irgendwie versuchen, aber sie waren halt individuell auf jeder Position schlechter in diesem Spiel.
Hast du Mansambi in großen Lettern in das Skript geschrieben?
Nein.
Okay. Auf jeden Fall.
Aber dann warst du das und das wundert mich jetzt aber dann.
Ja, nee, es gab dieses eine Dribbling gegen drei Leute, wo man halt, ja, der kann halt so viel, ey. Der ist torgefährlich und links und rechts und dann kann er, ist er auch noch so dribbelstark. Das ist einfach übertrieben gut.
So krass, ja.
Ja, der SC hat in der 69. Minute dann gewechselt. Mein Matanovic-Wunsch wurde erhört. Er kam für Suzuki rein und Günther kam für Kübler und Treu ist auf die rechte Seite gewechselt. Wechsel fandest du gut? Also man kann ja mal kurz über Matanovic sprechen. Oh, unglücklich.
Unglückliches Spiel trifft's sehr gut. Hat gar nicht reingefunden in dieses Spiel. Also hat, glaube ich, keinen Zweikampf gesucht oder so. Da hat, ich weiß nicht, ich glaube, statistisch hat er einen geführt und einen den verloren oder so. Boah, irgendwie wie ein Fremdkörper in diesem Spiel gewesen. Ich werde nicht ganz schlau.
Nee, ich auch nicht.
Vor allem, weil ich gedacht hätte, das ist so ein Spiel, wo es ja auch voll klappen kann, weil den musst du notfalls nur jetzt anspielen in der Phase, wo der Gegner auch am Boden ist und dann nimmt er sich die Schüsse oder so und versucht was, aber nee.
Also, wir spielen jetzt gegen Darmstadt, wo man auf dem Papier sich auch vorstellen könnte, dass man so einen Spielertyp gerne drin haben möchte. Aber Stand jetzt ist er klarer Stürmer Nummer 3 hinter Höhler und Adamu in dieser Phase.
Ja, also sehe ich ähnlich. Ich würde mir gerne wünschen, dass es vielleicht noch ein bisschen anders wird. Weil ich glaube, zumindest mit seinen Anlagen hat er gerade vorm Tor schon andere Qualitäten, als es Adamu und Höhler haben. Und da glaube ich schon ein Gewinn für den Verein sein könnte. Aber für das ganze Rest, der Rest im Spiel, da fügt er sich nicht gut in das ein, was der SC spielt. Und ich fand es halt dann erstaunlich. Gerade wenn du, vielleicht wär's mal interessant zu sehen, wenn er halt nicht für Suzuki gekommen wäre, sondern wirklich Mansambi und Yuito hinter sich gehabt hätte, wäre es vielleicht noch mal was anderes gewesen, als wenn halt ein Höhler sich zurückzieht, ist es dann einfach eine andere Komponente. Aber das kann ja nicht die Ausrede, sage ich jetzt, muss mal böse sagen, sein, dass er reinkommt und man eigentlich ihn dann die, was sind es dann, 20, 25 Minuten insgesamt mit Nachspielzeit, eigentlich nicht anmerkt, dass er in diesem Spiel drin ist. Und das bei so einer dominanten Partie ist halt schon nicht so cool.
Genau, seine Aktionen waren hauptsächlich, also einmal in der 75. Minute, als Mansambi ihn findet, der ihn aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen kann. Und in der 78. Minute eben das Abseitstor nach Günther Flanke, wo
Können wir das vielleicht gerade kurz bereden? Was
ja, bitte.
Dass er ihn quasi von der Linie zurückköpft.
Ja.
Das ist schon sehr witzig.
Ja, sehr. Wäre eine coole Vorlage gewesen. Und ja, er wusste halt, es ist sicherer, wenn man Sambi den reinschießt, als wenn er selber köpft, das ist ja klar. ja, gute Wumms-Flanke von Günther in dem Moment.
Voll.
Wir haben eine Aktion übrigens unterschlagen vor dem Wechsel und das ist ein Konter vom SC Freiburg nach einer Ecke von Mainz, wo Grifo auf der rechten Seite den Ball bekommt, einen traumhaften Seitenwechsel rüberspielt auf die andere Seite. Also das ist, und das kannst du auch noch in 3 Jahren. Ich spreche da aus Erfahrung, das kann man im Alter immer noch. Und genau in den Lauf zu Beste, der links durch ist und wieder viel Zeit hat zum Überlegen. Und ja, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, er ist verflucht. Er schubbt ihn dann über den Keeper, aber gerade noch schwach genug, so dass Mainz den mit 3-4 Zentimetern, die noch gefehlt haben, laut Torlinientechnologie und Visualisierung, noch von der Linie klären konnten.
Da haben sogar die PS von Kawasaki ausgereicht, um den noch zu erreichen.
Siehste, danke. Ja, also Matanovic hätte man Tor gegönnt. Beste hätte man auch sehr ein Tor gegönnt.
Ja, also Beste muss ist jetzt so langsam wirklich überfällig, dass er sich jetzt mal das erste Tor im Dress vom SC holt. Er macht eigentlich fast alles richtig, aber der Lupfer ist dann halt schon zu schwach, einfach, also zu langsam, zu schwach. Ich weiß halt nicht, also wir haben, glaube ich, so in den letzten Jahren immer wieder Episoden gehabt, wo, glaube ich, auch du dann der Meinung warst, ja, chip ihn halt einfach über den Keeper, das ist die sicherste Variante.
Das ist
und ich
so.
Glaube, ist es auch, aber
so, aber halt nicht so.
So, dass er halt nicht schon förmlich vor der Linie verhungert. Was soll man sagen, ey, das ist super Pech für ihn. Tut mir leid, ich hätte es ihm echt richtig gegönnt.
Ja,
aber krasse Abwehraktion. Also sich da bei einem Stand vom 3-0, wo alles gegen dich läuft, da trotzdem so in diesen Schuss noch zu hauen und den rauszukratzen von der Linie. Muss man auch ein bisschen anerkennen, finde ich.
Genau. Aufgrund dessen, dass es nur so wenige Zentimeter sind, bin ich auch bei Pech. Aber man merkt dem Abschluss schon auch an, dass da ein bisschen, oh, ich habe viel Zeit zum Überlegen und ich habe jetzt ja in den letzten 5 Spielen nicht 4 Dinger gemacht und hau das Ding einfach rein. Mansambi. Ja, das merkt man schon. Das ist ja offensichtlich auch in Köpfen von Offensivspielern und irgendwann darf die Ketchupflasche, der Knoten darf mal platzen jetzt in der nächsten Zeit.
Ja, voll. Wahrscheinlich wäre Mansambi am Torwart einfach vorbeigelaufen oder hätte ihn einfach humorlos in den Winkel gedonnert oder sonst was.
Irgendwas hätte.
Ja, aber das kann sehr gut sein. Er hatte sehr viel Zeit. Größer wird die Chance eigentlich nicht und dann passiert halt meistens sowas.
Genau. Schlussphase. Also Mainz hat noch 3-mal gewechselt, Freiburg wechselt 2-mal auch 3-mal mit Scherhand und Osterhage für Mansambi und Beste und ganz am Ende noch mit Rosenfelder für Treu. Für einen Kurzeinsatz hat es für Rosenfelder also doch noch gereicht. Es gab einen Torschuss von Mainz in der 82. Minute. Oh, das muss so bitter sein. Ein Hansche-Olsen-Distanzschuss, dass sie nicht mit Expected Goal 0,0, sondern mit 0,04 nach Hause fahren. Und dann gab es noch ein Highlight kurz vor dem Ende. Und der eingewechselte Osterhage durfte sich als Torschütze eintragen. Günther flankt und Ginter, also ich habe ihn ja oft gelobt für seine Stürmerqualitäten, wie er dann da den Ball festmacht oder nach hinten köpft und so. In der Situation bin ich doch eher bei katastrophal verteidigt von Mainz.
Also er spielt ihn schon irgendwie so planlos in Richtung langer Pfosten und normalerweise stehen dort 2 oder 3 Verteidiger, die den easy wegklären können, wenn sie einfach nur den Weg mitgehen. Macht aber keiner. Der Einzige, der den Weg mitgeht, ist eigentlich Osterhage.
Aber er geht ihn mit.
Er geht ihn wieder mit. Das ist wieder genau das Gleiche wie eigentlich bei den anderen Sachen, dass du einen Kübi hattest, der dort den Weg geht und so. Ja, also das ist schon sehr, sehr schlecht verteidigt.
Voll.
Aber ey, freut mich mit Osterhage. Der jetzt ja auch die letzten Wochen ein bisschen zu kämpfen hat, jetzt wo Mansambi sich da so auch im Zentrum festspielt. Freut mich total für ihn.
Absolut. Und der wird auch noch sehr wichtig in dieser Saison. Davon kann man ausgehen. Gibt es irgendwelche Spieler, die wir noch nicht erwähnt haben? Also ich finde, man darf Beste durchaus in diesem Spiel auch seine aufsteigende Formkurve attestieren. Ansonsten spricht man in so einem Spiel halt wenig über die Innenverteidigung und die Ginter-Stats sind halt ziemlich verrückt.
Die sind krass.
Ja. Über Atobole müssen wir, glaube ich, nicht reden.
Er hatte halt wirklich also gar nichts zu tun. Bis halt auf diese eine Chance. War ab und zu mal im Spielaufbau eingebunden, aber selbst da eher so das Typische, er kriegt den Ball und macht dann halt die Seitenverlagerung oder mal so ein, zweimal seinen Chip. Ansonsten nicht gefordert gewesen. Eggestein haben wir wenig geredet, außer seiner Gier, dass er ja mit dabei war. Ich würde sagen, vielleicht der Feldspieler mal so im Zentrum oder jetzt mal Matanovic ausgeklammert mit dem unglücklichsten Spiel, aber jetzt auch mit keinem schlechten Spiel. Er war halt nur sehr, sehr unscheinbar. Was jetzt aber schwierig ist, das als negativ anzusehen, weil er hatte halt auf der 6 sehr, sehr wenig zu tun. Kübi, Top-Spiel, vielleicht noch auf Treu kurz. Wir hatten es ganz am Anfang mal noch, als wir über die Aufstellung geredet haben, hat das aber super solide auf links gemacht und es zeigt auf jeden Fall, dass er eine Option ist.
Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass wir über den Spieler des Spiels reden können. Ich kann vorwegnehmen, Patrick hat Vincenzo Grifo genommen und noch Honorable Mentions an Matthias Ginter mit sehr guten Statistiken. Und Julian hat natürlich Mansambi genommen. Soll ich meinen auch noch gleich erwähnen?
Hey, kommt aber, du darfst ihn gleich erwähnen, dann würde ich aber sagen, ich würde mich dann doch Julian anschließen und nehme auch Mansambi. Ich habe zwischen Ginter und ihm geschwankt, aber Mansambi, das ist halt. Jetzt hast du die ganze Zeit zu viel Lobhudelei gemacht, jetzt mache ich es nochmal zum Abschluss. Es ist ein absoluter Traum, das zu sehen, vor allem im Kombinationsspiel mit Yuito zusammen. Ich kann mich daran wirklich nicht satt sehen und will nur noch diesen Spieler sehen.
Genau, und ich nehme ihn natürlich nicht als Spieler des Spiels, weil das schon ein Gewöhnungsprozess hat stattgefunden, das ist halt Normalität, so wie er spielt. Und da ich Lukas Höhler für seine aufsteigende Form und sein knappes Tor, was nicht gezählt hat, und seinen Assist hat er auch gemacht und einfach sehr gut gerade, nehme ich ihn. Dann hat er auch seine Erwähnung hier an diesem Tag.
Und finde ich auch voll verdient.
Yes. Dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Spiel. Ich weiß gar nicht. Mainz ist jetzt im Keller, über den Trainer haben wir schon gesprochen. Mal gucken, ob da jetzt noch Meldungen kommen in den nächsten Tagen. Und Freiburg hat immer noch eine negative Tordifferenz übrigens.
Ja, Schuster hatte in diesem SWR-Format, war das, glaube ich, wo ich das Interview gesehen habe, wo man ihn angemerkt hat, er hätte, glaube ich, schon gerne ihn nerven diese beiden VAR-Geschichten, weil er hätte, glaube ich, gerne das positive Torverhältnis dann gehabt nach diesem Spiel.
Okay.
Aber ich finde 16 Punkte jetzt best of the rest auf Platz 8. Aktuell steht die Bundesliga auch sehr, sehr gut da, was einen 5. Champions-League-Platz angeht, wo auch der SC sehr viel dafür tut.
Freiburg hat's im Finale in Istanbul in der eigenen Hand, ob man international spielt oder nicht.
Genau, weil wenn man verliert, kriegt man dann vielleicht nicht den entscheidenden Punkte.
Genau.
Und der 8. Platz reicht nicht. Und wenn man gewinnt, ja gut, dann spielt man eh Champions League.
Stimmt. Ja, stimmt.
Ach, das wird schön.
Ist ein kleiner Logikfehler drin, aber gut.
Egal, wir reden da nicht weiter drüber und freuen uns einfach auf Mai in Istanbul.
Genau, wir können aber die Bundesliga als nächstes machen, weil wir müssen ja gar nicht mit der Bundesliga aufhören, weil das nächste Spiel ja gegen einen Zweitligisten ist im DFB-Pokal. Der Spieltag war ein bisschen verrückt. Also St. Pauli hat länger einen Punkt gehalten, als wir es getan haben zumindest, um dann am Ende doch noch auf Gegentore zu kassieren.
Bitter. Sehr bitter für St. Pauli. Das sind halt die Bayern, ne?
Ja.
Ich glaube, mehr kann man da nicht sagen. Coole Auswärtsleistung für St. Pauli ist halt super bitter. Formschwächstes Team der Liga sind da richtig drin aktuell. Und ich meine, ich glaube, vor dem Spiel hätten sie gesagt, ja gut, ein 3-1-Niederlage gegen Bayern kann immer passieren. Man hat ein Tor gemacht, super cool. Wenn dann aber halt die Tore 2 und 3 erst in der Nachspielzeit passieren, kannst du dir halt auch nichts davon kaufen. Und das tut, glaube ich, schon weh.
Ja, mein Co-Trainer der Köln-Fan hat sich sehr über El Maradona gefreut und das 1:1 bei Werder Bremen in der Nachspielzeit. Boah, hast du diese El Mala Flanken gesehen? Hast du dir die Highlights gesehen?
Nee.
Der ist so krass. Also, ich battle mich immer mit ihm darum, wer das größere Juwel in seinen eigenen Reihen hat, mit Mansambi und El Mala. Und ja, der ist schon auch ein krasser Unterschiedsspieler, muss man schon sagen.
Ja, das stimmt, hat mir gute Kick-Base-Punkte gegeben, auf jeden Fall.
Nice. Ja, Union Berlin hat es geschafft, in der 90. und in der 95. Minute noch 2 Tore von Heidenheim zu kassieren, um zu Hause zu verlieren. Finde ich ziemlich lustig, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt beim Union gegen Heidenheim wieder meine Sympathien verteilt sind.
Ich bin da schon mehr bei Heidenheim, muss ich sagen. Ja. Ich habe das schon sehr gefreut. Ich weiß es nicht, ob das so cool ist, dass sie jetzt ausgerechnet so ein Erfolgserlebnis vorm Spiel gegen uns haben. Aber vielleicht muss man jetzt auch nicht so viel hineininterpretieren.
Nee. Genau. Dann sprechen wir mal über Hoffenheim gegen Augsburg, was ja ein sehr wichtiges Spiel werden sollte, weil heute die Meldung kam, dass Sandro Wagner in Augsburg entlassen wurde, Hannes Wolf bis zur Winterpause übernimmt.
Nee, Markus Baum, dachte ich.
Ah, ja. Markus Baum, siehst du, ich habe die beiden
Oder verpasst. Heißt der Markus mit Vornamen?
Er heißt auf jeden Fall Baum.
Aber mit Baum, Nachnamen. Gell? Also,
nee, 1. Dezember ist auf keinen Fall, und Augsburg. Ist auf keinen Fall Wolf, der ist ja irgendwo beim DFB.
1. Dezember und Augsburg holt schon den Baum. Das ist großartig.
Sehr gut. Genau, Hoffenheim formstark und Augsburg eben nicht. Und das Experiment Sandro Wagner hat sich erledigt. Ja, ich weiß, dass dich das freut.
ja.
Aus Unterhaltungsgründen finde ich es schade.
Gebe ich dir recht sogar.
Aber ja, wird spannend, was aus seiner Trainerkarriere jetzt wird, ob man dann so einen Schritt zurückgeht und einen Zweitligist oder so mal übernimmt oder ob er das überhaupt bekommt oder also, keine Ahnung.
Vielleicht greift er jetzt bei Mainz an.
Vielleicht.
Naja, also ich glaube,
Augsburg und Mainz steigen am Ende der Saison ab, weil Sandro Wagner bei beiden Trainern war. Das fände ich sehr, das fände ich wiederum witzig.
Das wäre sehr witzig. Und größtes Erfolgserlebnis seiner Bundesliga-Trainerkarriere wäre dann ein 3:0 gegen den SC Freiburg oder 3:1, was immer es war.
Oh, dieses Spiel. Aber ich hab's schon gesagt, es war so clever von uns, ihm ein Erfolgserlebnis zu geben, sodass alle in Augsburg dachten, was für ein Trainergott er ist. Ja, das ist so
aber
klug
wirklich.
Vom SC.
Ja, wirklich, das war so, das waren die krassen Mindgames hier.
Absolut. Der BVB gewinnt 2:1 bei Bayer Leverkusen, die ja kurz zuvor noch gegen Manchester City gewonnen haben. Rede ich hier, ist das richtig, was ich hier
ja,
sage?
Ja, ja, genau. Stimmt.
Genau.
Also krass, also.
Unerwartet. Ich hätte auch gedacht, Leverkusen nimmt den Flow mit.
Ja, hätte ich auch gedacht. Und es war auch wirklich kein schlechtes BVB-Spiel. Ich habe so ein bisschen mit eineinhalb Augen geschaut am Abend. Es war schon nicht unverdient, der Sieg.
Schöner Kopfball von Adeyemi. Aber ja, 2:1 gewonnen. Und wir müssen noch über das, darüber müssen wir im SC Freiburg-Podcast reden.
Ja, müssen wir.
Wie du in Überzahl ist es ein kurz ausgeführter Freistoß?
Ja, es ist halt so, Stiller spielt da einen flachen Ball in Richtung 16er-Kante.
Ah.
In der Nachspielzeit in Überzahl.
Schön.
Und HSV schnappt sich den Ball und kontert sie im eigenen Stadion aus zum 2:1-Siegtreffer.
In Unterzahl.
Es ist unfassbar großartig.
Genau, Baldé rennt dann gefühlt über den ganzen Platz. Macht's dann ehrlicherweise nicht gut, hat Glück dabei, dass er dabei durchkommt, weil er passt nicht, sondern stolpert sich, also er will den Abschluss selbst suchen und stolpert sich dann irgendwie durch. Und der Ball landet bei Vieira, der den dann einschiebt. Aber das waren schon sehr schöne Szenen. Das hat mir sehr gefallen. Und da ist, glaube ich, auch klar beim HSV gegen VfB, wie unsere Sympathien.
Ja. Vielleicht kann man da an der Stelle kurz sagen, egal ob es jetzt Heidenheim bei Union Berlin ist oder halt auch vor allem beim HSV, dann, wenn man dann so Stadionaufnahmen sich anschaut, wie die Fans eskalieren, das ist halt einfach, sowas holt mich halt immer dann schon ein bisschen ab, gell? Also wenn irgendwie so eine Mannschaft, die aus vielen Gründen entweder da unten drin steckt oder so, oder halt jetzt wie hier gegen Stuttgart gegen einen Favoriten spielt in Unterzahl und das dann dreht und das ganze Stadion oder der Block eskaliert. Ah, sowas holt mich immer ab, das freut mich irgendwie immer. Muss ich kurz so denken, wie geil das am Donnerstag in Pilsen gewesen wäre, wäre dieses Mansambi drin aus dem Schuss aus dem Nichts drin gewesen. Ich glaube, das sind dann so Momente, dafür sowas will man ja ins Stadion gehen, um sowas zu erleben.
100%. Ich weiß nicht, ob die Frankfurt-Fans da mitgehen, als sie gerade noch so in der 96. Minute das 1:1 gegen den VfL Wolfsburg machen. Aber, naja, die werden sich auch gefreut haben. Michi Batshuayi in der letzten Sekunde quasi. Ja, auch zwei liegen gelassene Punkte für Frankfurt.
Ja, oder für Wolfsburg, wie man sieht.
Oder, also dem Spielverlauf zu beurteilen für Wolfsburg. Aber ja, ich denke, Frankfurt hätte sich gewünscht, gegen Wolfsburg zu gewinnen. Gut, machen wir in der Bundesliga den Deckel drauf und sprechen mal ganz kurz noch über die anderen SC-Teams und die Leihspieler. Bei den SC-Frauen bist du der Experte. Ich weise nochmal auf die Sonderfolge 369 hin, oder 317, nee, 369.
369, ja.
Genau. Und man hatte jetzt kein Spiel am Wochenende und spielt am Freitag in Wolfsburg.
Ja. Ist halt schade, ne? Das hat schon im Pokal keinen Spaß gemacht. Ja. Ich erwarte jetzt auch leider keinen Spaß am Freitagabend.
Okay. Die zweite Mannschaft hat ein bisschen ihren Aufwärtstrend verloren. Hatte ja letzte Woche schon beim Tabellenführer verloren und jetzt 4-1 in Hamburg. Oder gegen den Tabellenführer. Das Tor für den SC hat Adoma gemacht zum zwischenzeitlichen 1-1. Aber in dieser sehr engen Tabellenkonstellation ist man jetzt auf den 11. Platz wieder abgerutscht. Und am nächsten Samstag spielt man gegen Bayern Alzenau. Die sind 16. zu Hause im Dreisamstadion. Und für die Ruhe sollte man das dann wahrscheinlich einfach gewinnen und dann sieht es auch wieder besser aus.
Ja.
Genau. Und die U19 hat tatsächlich im Duell gegen Augsburg 0-3 verloren. Und das ist ein eher schlechtes Ergebnis, weil Augsburg war quasi ein direkter Konkurrent um Platz 2, Platz 3 in dieser kleinen Vorrunde der Juniorenliga. Man spielt jetzt eben das letzte Spiel von dieser Hinrunde quasi gegen den FC Bayern München und sollte da fast was holen, weil Ulm und Augsburg in Schlagdistanz sind und da noch vorbeiziehen könnten. Das ist tatsächlich dann ziemlich spannend, was da passiert beim SC gegen Bayern am Samstag.
Voll, also Bayern hat 22 Punkte, deutlich besseres Torverhältnis, sind eigentlich klar Erster. Freiburg ist Zweiter mit 19 Punkten und dann hat man dahinter Augsburg und Ulm mit 18 und 17 Punkte. Das heißt, man muss gegen den Ersten irgendwas holen, um bestenfalls in den Top 2 dann halt zu bleiben. Niederlage und gleichzeitige Siege für die beiden da unten wäre ein bisschen doof.
Auf unserem Niveau würde man dem FC Bayern München jetzt 2 Kisten Bier anbieten, um das Spiel ein bisschen lockerer anzugehen. Ich glaube, das läuft in der professionellen U19 leider nicht so.
Nichts ist einem gegönnt,
ja. Unsere Leihspieler hatten durch die Bank weg eigentlich schlechte Erlebnisse. Ich gucke mal gleich parallel noch, wie Legia Warschau gespielt hat, weil ich weiß, dass die gespielt haben, während wir aufnehmen. Oder du machst das, während ich rede.
Ich mach das.
Stark. Robert Wagner hat mit Kiel 0-1 gegen die Hertha verloren. Herthas 6. Sieg in Folge, 5. oder 6. Ich glaube 6. Robert Wagner war nicht im Kader. Kleine Side-Note von mir. Herthas Run ist gerade schon sehr cool. Also da viele Berliner sind gerade wieder gehypt und kaum Gegentore. Oder ich glaube, man hat echt jetzt 5 Spiele oder so in Folge kein Gegentor kassiert. Irgendwas sowas. Aber auf jeden Fall klettern die gut in der Tabelle gerade und mischen vielleicht doch nochmal um den Aufstieg mit. Das ist tatsächlich relativ spannend zu beobachten. Berkay Yilmaz hat mit Nürnberg 0-3 in Magdeburg verloren. Wurde in der 90. plus 16. Minute ausgewechselt. Ich weiß nicht, was war da los? Habe ich irgendwas verpasst? Verletzung oder Fans?
Ja, ich glaube. Achso, diese schlimme Verletzung war bei Düsseldorf, Dresden. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da los war.
Ist ja auch wurscht, ist ja zweite Liga, juckt uns nicht. Auf jeden Fall wurde er 4 Minuten vor Schluss ausgewechselt, hat quasi durchgespielt. Und Muslia hat mit Düsseldorf 2-1 in Dresden verloren, wurde in der 73. Minute ausgewechselt und Merlin Röhl kann ich noch erwähnen. Everton hat 4-1 gegen Newcastle verloren, wo auch Wolter Made getroffen hat. Röhl aber gerade momentan weiterhin nicht im Kader. So, ja. Und was ist mit Weishaupt? Hat wahrscheinlich nicht gespielt.
Weishaupt saß auf der Bank 90 Minuten lang bei dem 1-1 von Legia Warschau gegen Motor Lublin.
Für mehr solcher Infos. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, die Links gibt's in den Shownotes. Für solch wichtige Informationen sind wir immer zu haben. Stark. So. DFB-Pokal. SV Darmstadt 98. Die Lilien kommen nach Freiburg. Ich habe nicht viel zweite Liga geschaut und das Spiel ist am Mittwochabend um 18 Uhr. Ich kann kurz zu Darmstadt sagen, sie haben erst 2 Spiele in dieser ganzen Saison verloren. Der DFB-Pokal-Run war ein 2-1-Sieg in Lübeck und ein 4-0-Heimsieg gegen Schalke. Und in der Liga waren die einzigen Niederlagen auswärts in Kaiserslautern und auswärts auf Schalke. Sonst sind das alles Siege und Unentschieden. Florian Kohfeldt als Trainer, man ist
Fünfter?
Man ist Fünfter mit 26 Punkten, also total in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen und spielt eine gute Saison. Das ist, glaube ich, einfach zu sagen. Ja, das war's dann. Sie haben jetzt 0-0 gegen Elversberg gespielt. Anscheinend, beziehungsweise, also wenn man sich Statistiken anschaut, recht ausgeglichenes Spiel. Und ja, ich kann auch sagen, dass sie mit Lidberg einen schwedischen Stürmer haben, wo ich mich immer freue, wenn er trifft, außer am Mittwoch.
Ja, vielleicht so als wichtigste Info ist, dass Fraser Hornby ausgewechselt werden musste nach 40 Minuten in Elversberg. Hat sich irgendwie an den Oberschenkel gefasst. Wäre ein durchaus stärkerer Ausfall, falls er fehlen sollte am Mittwoch für Darmstadt. Durchaus ein cooler Spieler, ein ziemlicher Dreh- und Angelpunkt dort im Offensivspiel. Ansonsten, boah, es wird schwer. Mittwoch 18 Uhr ist eine nicht so gute Zeit für viele Arbeitnehmer, wenn man sich so ein bisschen die Verkaufszahlen anschaut. Mhm. Es gibt unfassbar viele Tickets aktuell für das Spiel am Mittwoch im freien Verkauf. Die Sitzplätze vor allem gehen gar nicht weg. Es gibt noch ordentlich Stehplätze. Ich glaube, das könnte durchaus ein Negativrekord werden, was Zuschauerzahlen im Mooswaldstadion angeht. Sieht zumindest danach aus. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die nach dem Mainz-Spiel jetzt doch nochmal Bock haben, den SC im Stadion anzuschauen. Aber, ja.
Diesbezüglich eigentlich sehr gut, dass man da, also es gibt bestimmt den ein oder anderen Fan, der im Stadion war gegen Mainz und gesagt hat, oh, weiß ich nicht, kalt, Mittwochabend, Darmstadt, puh. Und so gesehen war das Spiel gegen Mainz sicherlich nicht zur falschen Zeit.
Ja, also einfacher kommt man, glaube ich, nicht mehr ins Stadion in der nächsten Zeit. Ich glaube, das kann man so schon sagen. Ja, ich kann natürlich verstehen, gerade wenn man von außerhalb kommt und noch arbeiten muss, dann schafft man es vielleicht schlicht gar nicht rechtzeitig in dieses Stadion. Also, keine Ahnung, wenn man halt bis 16 Uhr mindestens arbeiten muss, 17 Uhr, dann ist halt eine scheiß Anschlusszeit.
Ja, aber also, wenn man das berücksichtigt, ich bin da jetzt aber auch keiner, der da den Teufel an die Wand malt und sagt, boah, wie furchtbar das ist, der SC kriegt sein Stadion nicht mehr ausverkauft und die Fans haben keinen Bock mehr und so. Ich glaube, das sind einfach Faktoren, die relativ normal sind, oder?
Ja, also es ist halt ungewöhnlich für SC-Heimspiele. Ich glaube, das kann man halt trotz allem sagen, weil solche Spiele gibt es dann doch relativ wenig, wo so viel frei ist. Gerade bei einem Pflichtspiel, bei einem Pokalspiel, was ja eigentlich schon nochmal auch einen coolen Stellenwert hat und so, da kommt wahrscheinlich viel zusammen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Leute sagen, boah, ist das alles unattraktiv, da gehe ich nicht hin. Ich glaube, da spielen sehr, sehr viele andere Faktoren einfach mit rein.
Yes. Ich würde mich freuen, wenn man nicht gegen Florian Kohfeldt rausfliegt aus dem Pokal. Und ich würde mich generell freuen, wenn man nicht aus dem Pokal rausfliegt, weil wir wissen ja alle, das macht Spaß.
Ja, bin ich voll dabei. Jetzt können wir die Frage umdrehen. Du hattest ja vorhin geschrieben, ja, so 4 Punkte, Euroleague, Mainz, ob ich zufrieden bin. Was willst du, wenn du es dir auswählen müsstest quasi? So ein Punkt in Heidenheim und dafür weiterkommen oder Pokal rausfliegen, dafür Heidenheim gewinnen?
Nein.
Was wäre so eher?
Also ein Heidenheim-Spiel kann man schon opfern. Das ist mir dann doch, Pokal ist dann schon noch geiler, klar.
Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Aber einfach beides gewinnen.
Aber warum aus, genau. Warum entweder oder?
Ja,
wird spannend, wie man es macht. Also Spiel war Sonntagabend, das nächste Spiel ist Mittwoch. Darmstadt hat wann gespielt? Ah, siehst du, jetzt habe ich es zugemacht.
Die haben am Samstag gespielt.
Okay, also einen Tag mehr Zeit.
Ah, nee, die haben auch gestern gespielt, aber halt 13:30 dementsprechend okay. Schon. Das heißt, sie haben ein paar Stunden mehr.
Ja, gut, das sollte dann nicht der ausschlaggebendste Faktor sein. Ja, ich glaube, Aufstellung, vielleicht das als letztes Thema, ist relativ schwierig zu prognostizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich sogar den Flow mitnimmt und relativ wenig wechselt und dann eher früh wechselt, falls beim einen oder anderen das Energielevel leerer werden sollte. Ich hätte mir so sehr einen Matanovic wird eingewechselt, macht 2 Tore, holt sich Selbstvertrauen, startet gegen die. So, das wäre mein Szenario gewesen.
Ja. Also ich glaube, Müller wird das Spiel bekommen im Tor. Ich glaube, Arthur bekommt eine Pause.
Auch okay.
Ja, Lienhard Ginter wird sich, denke ich, nicht ändern. Ich glaube nicht, dass man da Rosenfelder reinschmeißen wird. Kübi schien mir jetzt auch nicht müde gewesen zu sein. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass er das nochmal bekommt und dafür vielleicht dann doch wieder auch Günther startet statt Treu. Spannend wird, ob Scherhand ran darf für Grifo. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man eher Grifo haben will in Heidenheim. Vielleicht gibt man jetzt mal Yuito die Pause und zieht man Sambi beispielsweise nach vorne, nachdem man Sambi in der Euroleague nicht gestartet ist, jetzt Yuito zweimal gestartet ist. Maybe. Und dann halt dann doch auch Osterhage Eggestein wieder hinten dran hätte. Ganz vorne kannst du Höhler eigentlich nicht rausnehmen nach dem Spiel. Könnte es aber mir auch wieder vorstellen, dass man dann sagt, gut, man gibt's Adamu. Matanovic hat halt keine Werbung für sich gemacht. Rechts vorne, da gibt's vielleicht wenig Alternativen zu Beste gerade. Also so die sportlichen Alternativen. Und da ist eher die Frage, kann er das weiter durchpacen? Diesen einen Startelf-Ansatz nach dem anderen? Oder willst du hier was umstellen? Stellst du vielleicht Treu weiter nach vorne? Startest du dort?
Habe ich mir auch gerade überlegt. Oder du machst das Scherhand-Ding nochmal auf rechts und lässt dadurch Grifo drin. Auch wäre auch eine Option. Ja.
Also das wäre so das Einzige, dass man halt, da wüsste ich nicht, man könnte natürlich auch sagen, man lässt man Sambi auf rechts zum Beispiel und spielt dann vielleicht mit Höhler und Adamu im Zentrum.
Oder Osterhage. Oder Chico.
Okay, ja, jetzt wird's wild. Ja, also ich glaube, ich finde es super, super spannend.
Voll. Aber es ist ja
wirklich, es gibt viele Möglichkeiten auf jeden Fall.
Genau, aber es ist ja sehr cool, da auf wo zwickt die Wade und wer braucht noch ein bisschen, wer spielt eher 30 Minuten und wer spielt eher 60 und so, dass man auf sowas relativ gut reagieren kann, so wie man das jetzt auch mit Treu zum Beispiel links hinten gemacht hat, ohne dass da irgendwie alles auseinandergefallen ist. Das ist schon sehr cool. Und ja, wie du gesagt hast, also der Dingchi-Ausfall und rechts vorne und so, das ist die einzige Baustelle so ein bisschen gerade. Aber du, vielleicht platzt ja bestes Knoten. Glauben wir dran? Hey,
ja, irgendwann wird's passieren. Ich meine, wäre
eigentlich
natürlich
ja nächste
so
Woche, ne?
Ja, eigentlich halt gegen Heidenheim, weil dann wär's so eine ausgerechnet beste Story. Weißt du, so
voll.
Diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ja. Aber ja, wie gesagt, er hätte sich halt jetzt schon eine Pause verdient, mal, weil er halt wirklich durchpaced jetzt seit Wochen. Aber er macht eigentlich sportlich keine Anstalten, warum man ihn auf die Bank setzen sollte, gerade wenn es halt mit den Alternativen gerade eher schwer ist.
Ja, wir werden es sehen. Und dann haben wir es doch tatsächlich geschafft, an die 1,5 Stunden ranzukommen wieder.
Top.
Das war sehr launig.
Ja, so kurze Episoden wie hier von Patrick und Micha, so machen wir es nicht.
Buh. Ja. Ach, es ist schon schön, nach so einem 0-0 ein 14-0 zu bekommen.
Ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt dieses Spiel besprechen konnten und ein bisschen launig darüber quatschen konnten.
Ist von der Konstellation auch, glaube ich, die machen hochtaktische Analysen zum 0-0 ja. In Pilsen und wir...
Und wir hypen man Sambi und Höhler.
Perfekt. Sehr gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend, den restlichen...
Das wünsche ich dir auch.
Dankeschön. Den restlichen Zuhörern und Zuhörerinnen eine gute Woche. Und ja, die Taktung geht weiter, Mittwoch geht's weiter und dann schauen wir mal, wen... Also wenn es ein unattraktives Spiel wird, bekommt ihr die eine Konstellation. Und wenn es ein torreiches Spiel wird, müssen wir wieder ran. Ist ja auch okay.
Ja, Mensch.
Dann wünschen sich die Hörer und Hörerinnen aber uns, weil es ja dann ein torreiches Spiel wird. Nein, die anderen beiden haben das sehr gut gemacht.
Wir werden schon eine Konstellation finden, die für alle Beteiligten okay ist.
Ich denke auch. Ich verabschiede mich und sage 3 Punkte gegen Darmstadt. 3 Punkte. Ein Weiterkommen gegen Darmstadt.
Bin ich dabei.
Ciao,
bis dann. Mach's gut. Ciao.